und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute am zweiten Sonntag vor der Passionszeit, Sexagesime. Heute geht es um das Hören, um das richtige Hören, um fruchtbringendes Hören. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, so heißt unser Wochenspruch. Gott redet zu uns und wir sollen hören. Wir sollen hinhören, nicht weghören. Unser Glaube braucht das Hören auf Gott immer wieder, um lebendig zu bleiben. Dazu segne uns Gott diesen Gottesdienst.
Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, du wächst den Glauben in unseren Herzen. Wer wir auch sind, du kennst uns. Du nimmst uns an. Selbst dort, wo wir uns schwer tun mit dem Vertrauen in deine Barmherzigkeit. Du, Ewiger, hast verwandelnde Kraft. Sprich aus deinem Wort über die Welt. Und es falle dein Wort bei uns auf gute Erde. Finde Gehör, bringe Frucht aus der Kraft Christi, deines Sohnes, für Zeit und Ewigkeit. Amen.
Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Lukas im 8. Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes, den anderen aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes, die aber an dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Frucht bringen soll der Glaube. Und bevor das kann, sollen wir glauben. Denn sonst gibt es keine Frucht. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille beten. Dass deine Gnade uns erreicht, Herr, heute Morgen, das bitten wir, dass du uns nahe bist. Dazu segne uns. Amen. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. Liebe Gemeinde, der Text, über den ich gerne mit Ihnen heute nachdenken möchte, kommt aus dem 2. Korintherbrief und er ist völlig unsinnig. Eine nutzlose Diskussion über Dinge, die keine Bedeutung haben und über die es sich nicht lohnt, dass man auch nur ein Wort darüber verliert. Dabei, der eigentliche Predigttext ist nur das Ende eines sehr viel längeren Vortrages, den der Paulus hier den Korinthern nahebringt über Ruhm und über die Größe der Erfahrungen mit Christus. Vielleicht wundern Sie sich, aber Sie sollten es nicht tun. Vielleicht wundern Sie sich über die Wertung eines solchen Textes aus der Heiligen Schrift. Aber es ist nicht zuletzt Paulus selber, der diesen Text so beschreibt, der über sein eigenes Schriftstück so denkt. Wenn man das liest, Sie werden es dann hören, merkt man diesen Texten an, dass sie nicht wie andere Teile des Briefes mit Herzblut geschrieben sind, sondern also jedenfalls habe ich den Eindruck gehabt, der Paulus hat dabei eher mit den Zähnen geknirscht. Warum schreibt der Paulus an die Gemeinde in Korinth über Dinge, die er selber für nutzlos hält? Schlicht deshalb, weil die Gemeinde, weil die Korinther sie offensichtlich für wichtig erachten. Und warum predigen wir heute über solche sinnlosen Texte? Ich fürchte aus demselben Grund, weil wir sie immer noch für wichtig erachten. Worüber schreibt Paulus nun? Worum geht's? In Korinth gibt es offensichtlich Kräfte, die Zweifel streuen an der Autorität des Apostelamtes des Paulus. Sie fragen, wenn man es in unserer heutigen Sprachgebrauch übersetzen würde, sich fragen nach dem Stallgeruch des Paulus. Also, wo kommst du her? Wer sind deine Eltern? Was hast du für eine Herkunft zu bieten, dass du es überhaupt wagst, hier in unserer edlen Gesellschaft das Wort zu erheben? Stolze Menschen sind das, die da offensichtlich in Korinth leben. Menschen, die, wie es scheint, einen Standesdünkel haben und die durchaus gerne auf andere herabschauen. Unwillig und beinahe zornig lässt Paulus sich auf diese Diskussion ein. Sie sind Hebräer, schreibt er. Ich auch. Sie sind Israeliten. Ich auch. Sie sind Abrahams Kinder, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede töricht, ich bin's weit mehr. Ich verstehe gut, dass dem Paulus diese Art der Rede, diese Rechtfertigung keinen Spaß macht. Vor Jahren gab es mal im Fernsehen eine Werbung, da haben sich zwei Männer getroffen und haben mit ihrem Lebensstand geprahlt. Mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Vielleicht, jedenfalls von den Älteren, klingt dieser Werbespruch immer noch so ein bisschen in den Ohren. Der war sehr eingängig. Ich fürchte, eine Diskussion auf genau diesem Niveau zwingen die Gegner den Paulus hier auf. Aber es geht noch weiter. Der Stand alleine macht's ja dann auch noch nicht. Was hast du denn als Christ schon erlebt? Oder wichtiger noch, was hast du denn erlitten für den Glauben an Christus? Ist die Frage. Leben für Christus, das hieß damals vor allen Dingen Leiden für Christus. Und wer nicht gelitten hat für den Glauben, dessen Glaube kann ja wohl auch nicht viel wert sein. Wer nicht gelitten hat, der hat sich wahrscheinlich doch um das Leiden immer herumgedrückt. Ein Wendehals, der jedem das erzählt, was er hören will. Wie also Paulus? So fragen die Korinther, ist denn deine Leidensbilanz? Und auch hier drückt sich der Paulus um die ungeliebte Rechtfertigung nicht herum. Ich bin öfter gefangen gewesen, schreibt er, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Es bleibt dabei. Paulus mag diese Auflistung sogenannter Verdienste nicht. Solche Selbstbeweihräucherung ist ihm zuwider. Trotzdem nehme ich die Frage der Paulus-Gegner für einen Augenblick jedenfalls auf und nehme ihn mal mit in unsere Gemeinde, heute und hier. Ich will keine Antwort. Ich will keine Leistungsschau provozieren. Davon sind wir vermutlich auch alle relativ weit entfernt. Aber die Frage jedem zur Selbstprüfung und ins persönliche Gespräch mit Gott hineingegeben, halte ich vielleicht dann doch für wichtig. Wie sieht's denn aus mit deiner Leidensfähigkeit? Die DDR-Zeit hat denen, die nicht bereit waren, ihren Glauben und ihre Kirchengemeinschaft, die Gemeinschaft mit den Heiligen aufzugeben, eine hohe Leidensbereitschaft abverlangt. Und manchmal bin ich traurig, dass die Frucht dieser Glaubenskraft von damals, und es hat etliche gegeben, die diese Kraft aufgebracht haben, dass diese Frucht der Glaubenskraft von damals heute nur noch selten in unseren Gemeinden angefragt wird. Aber ich will auch nicht bei der Leidensfähigkeit vergangener Tage bleiben. Ich lege uns allen die Frage nach unserer Leidensfähigkeit heute vor. Wie viel bin ich bereit für den Glauben an Christus zu ertragen? Auf mich zu nehmen, zu arbeiten, zu dienen, ja zu leiden. Aber ich lege sie uns ausdrücklich vor als eine Frage nicht für die Öffentlichkeit, nicht zur öffentlichen Diskussion, sondern eine Frage allein zwischen dir und Gott. Paulus selbst lehnt die Frage auch nicht ab. Woran er leidet, ist die öffentliche Diskussion darüber. Dann kommt noch ein dritter Fragenkomplex, den die Korinther dem Paulus stellen. Weder seine Herkunft noch seine Leidensverdienste genügen seinen Gegnern. Sie fragen nun auch noch nach seinen geistlichen Qualifikationen. Wie sieht es denn aus, lieber Paulus, mit deinen spirituellen Erfahrungen? Hast du was erlebt mit Gott? Und auch hier lässt sich der Paulus widerwillig zwar, aber dennoch auf die Frage ein und schreibt in einem etwas seltsam formulierten Text: Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leibe gewesen, ich weiß es nicht, oder ist er außer dem Leibe gewesen, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leibe oder außerhalb dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es, der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Selbst solche außergewöhnlichen, kaum nachvollziehbaren Erlebnisse hat Paulus in seiner Christusnachfolge aufzuweisen. Das sind sehr persönliche Erfahrungen und sie sind nicht dazu geeignet, publiziert oder veröffentlicht zu werden. Sie sind Teil seines eigenen individuellen Glaubenslebens. Aber selbst diese Ersparungen spart Paulus nicht aus, um die Autorität seines Apostelamtes zu demonstrieren, so wie es halt in den Augen seiner Gegner Gültigkeit hat. Er tut es in Vollendung, um am Ende dann aber deutlich zu machen, dass all das für sein Amt und für seinen Glauben gar keine Bedeutung hat. Gott hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wozu also lässt Paulus sich ein auf diese nach seinen eigenen Aussagen doch so dumme und törichte Auseinandersetzung? Wozu lassen wir uns heute ein auf einen so dummen und törichten Text? Aus demselben Grund wie der Paulus. Um die Eitelkeit, vielleicht sogar die Dummheit des menschlichen Herzens deutlich zu machen, die die Ruhmsucht und das Statusdenken des Menschen bruchlos in die Gemeinschaften der Heiligen zu übertragen versucht. Ein Versuch, der deshalb dumm und töricht ist, weil in Gottes Wirklichkeit eben ganz andere Dinge zählen. Wenn unser Text also dazu dient, die Dummheit bloßzustellen, bei den Gegnern des Paulus und bei uns, dann hat er ein Recht, gepredigt zu werden. Wenn er auch dazu helfen kann, die Dummheit zu überwinden, bei den Gegnern des Paulus und bei uns, dann muss er gepredigt werden. Dazu helfe uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Die Gaben heute im Gottesdienst beziehungsweise dann am Ausgang, die erbitten wir für die gesamtkirchlichen Aufgaben der VELKD, der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Deutschland. Also, das muss man immer erklären, wir sind in Sachsen eine lutherische Kirche und all die Landeskirchen, die lutherisch sind, die haben sich verbunden in dieser Vereinigung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland. Es gibt noch ein paar andere Zusammenschlüsse. Also die Lutheraner haben sich verbunden, die Reformierten haben sich verbunden, die also so mehr auf die Reformation bei Calvin und Zwingli in der Schweiz und in Straßburg geprägt sind. Dann gibt es die unierte Kirche, wo alle rein dürfen. Und wem das noch nicht reicht, dann gibt es noch die EKD als Dachverband über alles und alle. Für die Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen also heute erbitten wir die Gaben. Wir laden ein zu wenigen Dingen im Augenblick. Können wir nur zu wenigen Dingen einladen. Heute ist um 11 Uhr hier Kindergottesdienst. Und am nächsten Sonntag ist wieder zweimal Gottesdienst um 9 Uhr und um 10 Uhr. Und auch um 11 Uhr wieder Kindergottesdienst. Und es gibt aber noch etwas, und zwar für die Konfirmanden. Die haben das aber schon mitbekommen. Am Dienstag um 17 Uhr gibt es eine Zoom-Konferenz für die Konfirmanden der 7. Klasse um 17 Uhr. Die haben alle schon irgendwelche Links zugeschickt bekommen, wo sie sich dann anmelden können. Und dann können wir uns alle auf dem Bildschirm sehen und miteinander reden und dann mal gucken. Bin sehr gespannt, wie ein Konfirmandenunterricht so aussehen kann und was dabei rumkommt. Und die Achterkonfirmanden machen dasselbe am Mittwoch um 16.30 Uhr. Alle anderen Gruppen und Kreise müssen im Augenblick noch ausfallen. Mal gucken, wie lange noch. Sie haben die Zettel bekommen am Eingang, wo Sie sich eintragen, wer ist. Ich hoffe, Sie wissen noch, wer Sie sind. Und dann können Sie es dort eintragen und den Platz eintragen. Und die Kirchvorsteher gehen rum und sammeln das dann ein. Wer seinen Zettel dabei nicht losgeworden ist, darf ihn gerne dann am Ausgang nochmal mit hineinlegen, damit wir die Nachverfolgung sicherstellen können. Der Wochenspruch, Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und nun lasst uns miteinander beten. Ewiger Gott, Herr, wir bitten dich, mach uns zu einem guten Land. Erbarme dich, dass wir gesund werden, dass diese Welt gesund wird. Gib den Einflussreichen wache Ohren, damit sie dein Wort hören und dem Frieden dienen. Gib den Mächtigen gute Herzen, damit sie dein Wort tun und die Last der Schwachen mittragen. Gib den Klugen barmherzige Hände, damit sie deine Liebe weitergeben und den Kranken helfen. Ewiger Gott, mach uns zu einem guten Land durch Jesus. Ihn wollen wir hören, ihm wollen wir vertrauen, heute und alle Tage. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Der schwere Schneesturm ist ja bei uns noch nicht so recht eingetroffen. Vielleicht entgehen wir ihm knapp. Aber ein bisschen Schnee ist ja auch ganz schön. Gott befohlen, einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche.
Wir gehen die Ehre.